Bevor es gleich weitergeht, kommen wir zum Partner der heutigen Folge und das ist CyberGhost VPN. In der heutigen Zeit, in der unsere persönlichen Daten wertvoll wie Gold sind, ist es eigentlich ein No-Brainer, dass wir diese schützen. Und hier kommt CyberGhost VPN ins Spiel. Denn über das Virtual Private Network bewegst du dich anonym und unauffindbar im Internet. Außerdem werden deine Daten natürlich verschlüsselt. Du kannst also sicher sein, dass deine sensiblen Daten wie Bankdaten, E-Mails oder natürlich auch Passwörter auch dann sicher bleiben, wenn du beispielsweise in wenig sicheren offenen WLAN-Netzwerken unterwegs bist. CyberGhost VPN gibt es inzwischen seit mehr als 17 Jahren und Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf den Dienst, bei dem über 11.000 Server in mehr als 100 Ländern für euer privates Surfen im Internet bereitstehen. Übrigens könnt ihr mehr als 40 Streaming-Plattformen wie etwa natürlich Netflix oder Amazon Prime weltweit nutzen und dabei sogar bis zu 7 Geräte gleichzeitig schützen. Und das Beste, für die Mission Money Community gibt es jetzt einen Special Deal. Mit unserem Link spart ihr bei einem 2-Jahres-Paket satte 83%. Das Angebot kostet euch also nur 2,03 Euro im Monat und 4 Monate sind obendrein auch noch kostenlos. Und damit ihr kein Risiko eingeht, gibt es eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Selbstverständlich steht euch der Kundenservice 24/7 auch in Deutsch zur Verfügung. Geht also auf cyberghostvpn.com/missionmoney und sichert euch euren Special Deal für den Schutz eurer Daten. Und nochmal zum Mitschreiben zur Sicherheit, das Angebot gibt es unter cyberghostvpn.com/missionmoney. Alle Infos und natürlich auch den Link zum Angebot findet ihr unten in der Episodenbeschreibung.
Für die Staatsfinanzen wird es eng werden. Die Zahl der Bürgergeldempfänger explodiert einfach. Ja. Und in einem Land, das unter Arbeitskräftemangel leidet, das Nichtarbeiten zu belohnen, naja, muss man nicht weiter auswalzen. Nein, das ist völlig absurd. Völlig absurd. Ne? Also Trump ist ein echtes Inflationsrisiko für die USA. Und entsprechend kann es für die USA dann tatsächlich zu einer zweiten Welle kommen. Ja. Und zusammengebrochen ist nur der überteuerte Telekom und Internetrest. Das riecht danach, dass es genauso kommen wird. Weil Cisco war einfach eine tolle Firma, ist auch eine tolle Firma geblieben, aber war sowas von überteuert, dass sie bis heute eine negative Rendite gebracht hat. So, dasselbe wird natürlich mit Nvidia auch passieren, da ist der Ofen aus. Und das droht der amerikanischen Wirtschaft tatsächlich und dieses Risiko haben die Europäer nicht. Und das ist der Punkt, den die Kapitalmärkte, glaube ich, übersehen.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Wir wollen natürlich heute mal einen großen Ausblick wagen auf die Kapitalmärkte, auf den aktuellen Zustand, wo was geht, wo nichts mehr geht. Und dafür haben wir einen spannenden Gast, ich habe es letzte Woche schon angekündigt, bei uns hier in München im Studio. Er war schon ein paar Mal zu Gast bei uns, damals waren wir bei Ihnen in Frankfurt. Und heute ist er zum Glück hier in München. Freuen wir uns sehr. Er ist Mitgründer und CIO vom Family Office Finvia. Herzlich willkommen, Rainer Panse.
Ja, vielen Dank.
Freue mich sehr, dass es geklappt hat. Fangen wir vielleicht aus der Aktualität an. Gestern am Donnerstag hat die Europäische Zentralbank tatsächlich ganz alleine mal was entschieden und die Zinswende eingeleitet. Gleichzeitig den Inflationsausblick aber angehoben. Macht das so alles Sinn? War der Schritt richtig und sinnvoll?
Ich glaube, der Schritt war richtig. Zum einen, weil man ihn eben schon zu deutlich angekündigt hat. Und wenn man es dann nicht macht, ist das ein bisschen ein Problem für die Glaubwürdigkeit. Aber zum anderen ist es so, wir haben eine Gesamtsituation, die die EZB wahrscheinlich so langsam erkennt. Strukturell ist es einfach nicht möglich, dass wir auf Dauer 2% Inflation bekommen werden, wie wir sie bis 2021 hatten. Und der Hintergrund sind eben die bekannten Faktoren, das haben wir auch 2020 schon sehr gründlich beschrieben, nämlich die Demografie ist grundlegend schlechter geworden in allen Industrieländern, auch in Ländern wie Russland oder China. Überall geht die Zahl der jungen Menschen inzwischen drastisch zurück. Die Zahl der älteren Menschen steigt deutlich. Und das bedeutet ganz einfach, es gibt weniger Arbeitskräfte. Das heißt, höhere Lohnsteigerungen, was wir gerade sehen. Statistisches Bundesamt hat es wieder gezeigt für das erste Quartal. Erstmals ein realer Lohnanstieg wieder von fast 4%. Also die Löhne gehen kräftig hoch, obwohl die Wirtschaft ja nicht besonders gut läuft. Das ist demografisch bedingt. Hohe Lohnsteigerungen heißen aber auch, dass die Unternehmen dann möglicherweise ihre Preise stärker anheben müssen, um das auszugleichen. Und diesen Faktor gab es eben 40 Jahre lang nicht. Dann haben wir das Thema der Deglobalisierung, verschärft durch Putins Krieg gegen die Ukraine. Aber schon vorher in Ansätzen zu erkennen, als Herr Trump seinen Handelskrieg gegen China losgetreten hat. Das heißt eben zweierlei. Viele Dinge werden teurer, weil man eben neue Lieferketten bauen muss, weil man nicht mehr alle Dinge aus Russland oder China importieren möchte. Und wenn die Regierungen eben jetzt sehr viel mehr für Rüstung ausgeben werden, was sie wohl tun müssen, dann heißt es aber mehr Nachfrage und mehr Bedarf an den Dingen, die eh schon knapp sind, wie zum Beispiel Arbeitskräfte oder auch Soldaten. Also von daher haben wir hier schon mal zwei Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen und sich völlig verändert haben, und zwar zum Schlechten im Vergleich zu den 40 Jahren von 1980 bis 2020, wo die Inflationsraten ja zunächst stark gefallen und dann jahrzehntelang sehr tief geblieben sind. Der dritte Faktor ist Energiewende. Das wird ein teurer Spaß. Und wie erfolgreich das wird, wann die Chinesen anfangen, so viele Kohlekraftwerke zu bauen, dass ihre jährlich neuen Kohlekraftwerke mehr ausstoßen, als wir Deutschen überhaupt insgesamt sparen könnten, das muss man mal abwarten. Aber inflationstreibend wirkt das auf jeden Fall. Vielleicht steht tatsächlich am Ende dann mal eine Welt von bezahlten und installierten Windkraft- und Solarkraftanlagen, sodass der Strompreis dann irgendwann auch wieder stark fällt. Aber für die nächsten 10, 15 Jahre, 20 Jahre ist hier eher ein inflationstreibender Effekt zu erwarten. Und dann gibt es noch den vierten Faktor. Das ist der Populismus. Und da gibt es eine schöne Studie vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, Professor Schularik, der eben gezeigt hat, im Jahr 2022, wie in den letzten über 100 Jahren populistische Regierungen auf die Wirtschaftsleistung gewirkt haben. Und das ist deutlich negativ. Mhm. Was wir bräuchten aber in einer Zeit der höheren Inflation, der höheren Belastung der Staatskassen durch eben mehr Ausgaben für ältere Menschen, mehr Rüstungsausgaben, wäre eine stark wachsende Wirtschaft, und Populismus erzeugt in erheblichem Maße das Gegenteil. Also von daher, für die Staatsfinanzen wird es eng werden, und die EZB muss einfach irgendwann eingestehen, dass 2% Inflationsziel eben nicht mehr erreichbar sind. Außer man drückt die Wirtschaft ständig unter Wasser und sorgt für Finanzierungsbedingungen, die die Nachfrage stark schwächen. Dann mag man das erreichen können. Nur dann schrumpft die reale Wirtschaftsleistung in den nächsten Jahrzehnten deutlich, und das kann kein sinnvolles Ziel sein. Mhm. Also deswegen glaube ich schon, dass das Ziel richtig ist, die Zinsen nicht so stark steigen zu lassen, wie es früher bei einer steigenden Inflation vielleicht richtig gewesen wäre. Das können wir langfristig nicht durchhalten.
Also ist es quasi dieses Pendel, auch wenn wir jetzt etwas höhere Inflationserwartungen haben, kann man sagen, komm, lass stecken, ist wichtiger eigentlich also als früher, ne, dass wir nicht so eine 70er, 80er Jahre Rallye quasi nochmal bekommen bei der Inflation, kann man sagen, ein bisschen ignorieren.
Ja, zumal ja die 2-3 Jahre gezeigt haben, bis Mitte 2023, da haben wir kräftige Zinserhöhungen gesehen, die dann eben auch in Amerika wie in Europa über die Inflation hinausgingen. Ja. So, und in der Zeit aber, wo die Inflation tiefer war als die Zinsen, sehen wir überall in Amerika, in allen europäischen Ländern, dass die Verschuldung gemessen am Volkseinkommen zurückgegangen ist. Mhm. Und zwar sowohl für die Staaten, als auch für die Haushalte, als auch für die Unternehmen. Warum ist das so? Weil bei höherer Inflation gehen die Mehrwertsteuereinnahmen der Regierungen deutlich nach oben sofort. Dann gehen die Lohnsteuereinnahmen nach oben, weil die Löhne dann stärker steigen. Siehe aktuelle Entwicklung hier in Deutschland. Und die Firmen haben es geschafft, in diesen 2-3 Jahren ihre Kostensteigerungen locker auf die Konsumenten zu überwälzen. Also auch die Unternehmensgewinne und damit die Steuern der Unternehmen sind kräftig gestiegen. Fazit: Die Haushalte haben relativ hohe Einnahmen, die Unternehmen haben auch relativ hohe Einnahmen, die Staaten haben hohe Einnahmen und die Kredite kosten aber nichts. Das war also bis vor einem Jahr ideal, und deswegen sind die Verschuldungsraten gemessen am Einkommen in allen Sektoren der Volkswirtschaft gesunken. Und nur so, wenn man es schafft, die Zinsen nicht allzu sehr über der Inflation zu halten, vielleicht sogar darunter zu lassen, mag es gelingen, diesen finanziellen Belastungen, die aus Demografie, Deglobalisierung und Energiewende kommen und Populismus, diese Belastungen halbwegs im Griff zu behalten. Das heißt, wir werden möglicherweise nach vorne ein grundsätzlich anderes Umfeld sehen, mit gemessen an etwas höheren Inflationsraten als heute erstaunlich tiefen Zinsen. Das ist vielleicht die finanzielle Rettung.
Besteht aber aus dem, was Sie skizziert haben, nicht doch die Gefahr, dass wir so ein 70er, 80er Jahre Aufflammen der Inflation erleben, also quasi einen wieder sehr starken Anstieg?
Also die Gefahr in dem Maße würde dann entstehen, wenn wir ein erneutes geopolitisches Problem bekommen, das ist völlig klar. Ja. Ohne geopolitisches Problem gibt es nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine kleine Welle, und das ist eben infolge der deutlich anziehenden Löhne. Das sehen wir in Europa inzwischen stärker als in den USA. Und in den USA gibt es aber ein ganz anderes Risiko. Da wäre das geopolitische Ereignis eine Wiederwahl von Trump. Und was der Mann vorhat, ist ja dann an allen Fronten inflationssteigernd. Also er will die Immigration begrenzen, das heißt weniger Arbeitskräfte und damit höhere Lohnsteigerungen. Er will Zölle erheben, was direkt die Preise amerikanischer Waren in Amerika erhöht, also die Inflationsrate, und wenn er dann auch noch die Unternehmenssteuern senkt, die ja momentan schon extrem niedrig sind. Die amerikanischen Unternehmen zahlen zurzeit 1% des US-Volkseinkommens an Steuern. Als die US-Wirtschaft oder der US-Staat schon mal so hoch verschuldet war wie heute mit über 120% des Volkseinkommens, das war 1945, im letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges, da haben die US-Unternehmen 7% des Volkseinkommens statt 1% an Steuern gezahlt. Aber in den letzten 40 Jahren ist mit einer wachsenden Staatsverschuldung die Besteuerung der Unternehmen sogar runtergegangen. Auch die Spitzensteuersätze sind gesenkt worden. Das heißt, die US-Regierung, wenn sie jetzt nochmal die Unternehmenssteuern senken, dann wird die Staatsverschuldung sehr stark weiter steigen. Das wird nicht funktionieren. Also von daher haben wir dann die Situation, dass dann wahrscheinlich das Vertrauen in die USA als Schuldner untergraben wird und der Dollar kräftig rückläufig ist. Und das treibt die Importpreise weiter nach oben. Also Trump ist ein echtes Inflationsrisiko für die USA. Und entsprechend kann es für die USA dann tatsächlich zu einer zweiten Welle kommen.
Ist allerdings natürlich auch die Frage, ob er das überhaupt umsetzen kann. Ne? Können die Amerikaner sich das überhaupt leisten? Wir fahren ja jetzt schon Defizite jenseits von Gut und Böse.
Was einen echten Populisten ja nicht weiter interessiert. Und von daher, also ich kann mich erinnern, Marine Le Pen in Frankreich hat das vor etlichen Jahren mal gesagt, wir müssen uns abschotten, Punkt 1, gegen alles andere. Ja. Und dann können wir Geld drucken hier in Frankreich und dann können wir auch die Löhne steigern und dann können wir auch die Renten stark erhöhen. Mhm. Und noch einfacher hat sich Oscar Lafontaine in den 90ern gemacht, der ja zeitweilig Finanzminister war. Der hat immer gesagt, in den jubelnden Bierzelten, wir müssen die Löhne um 20% erhöhen, dann können wir auch die Renten um 20% erhöhen. Stimmt, ja. Nur ohne Notenpresse wird das nicht gehen. Also von daher, ob ein Trump das so groß interessiert, weiß ich nicht so genau. Man sieht in die Türkei, Herr Erdogan muss ja auch irgendwelche Interessen haben, warum er eben mutwillig eine Inflationsrate von neuerdings wieder 75% erzeugt hat. Für die Kapitalmärkte muss das gar nicht so negativ sein, weil in der Türkei schießen Immobilien- und Aktienkurse viel schneller nach oben als die explodierenden Konsumentenpreise. Das heißt, der Sachwertanleger profitiert davon sogar eine Zeit lang.
Nur halt der große Rest nicht. Ne?
Der große Rest nicht. Wobei, das ist das spezielle deutsche Problem. Der große Rest sind bei uns wirklich mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Die haben keine Aktien, die haben keine Immobilien. Und in der Türkei, in Griechenland, in Frankreich, in Italien, Spanien, in England, in Holland, in Amerika ist das anders. Da haben die Leute alle zu über 50% Immobilie und viele davon haben auch Aktiendepots. Und die Deutschen meiden relativ konsequent, die jüngeren Leute glücklicherweise zunehmend nicht mehr so sehr, aber die älteren konsequent meiden sie Aktien und die meisten vertrauen auf eine permanente Verschärfung des Mietrechts, um sich keine Sorgen machen zu müssen. Aber das ist eben auch kein nachhaltiger Weg.
Und wir haben uns gerade vorhin darüber unterhalten, man kann Wahlen gewinnen mit die Rente ist sicher, genau. Hierzulande.
Genau, also von der wozu sparen, wenn doch die Rente sicher ist und von Herrn Scholz einfach garantiert wurde.
Genau, und Aktien sind sowieso Teufelszeug und reine Zockerei des armen Arbeiters.
Absolut. Und dass die Unternehmensanteile eigentlich in Arbeiterhand gehören, was ja Karl Marx gefordert hat, das haben die Linken heute offenbar vergessen. Aber mit einer aktienbasierten Altersvorsorge könnte man das eben erreichen. Ja. Und von daher ist es schon erstaunlich, dass die Deutschen sich nicht nur vor Immobilienbesitz scheuen, warum auch immer, sondern auch für Aktienbesitz. Ist einfach falsch.
Man könnte sich von der eigenen Stärke quasi profitieren, genau. In der breiten Masse. Ne?
Ja, und von daher haben wir tatsächlich in Deutschland ein besonderes Risiko, was dieses Thema angeht. Inflationsschub. In Italien stört das nicht, wenn die Mieten hochschießen, weil fast 90% der Italiener eine eigene Hütte haben. Ne? Das ist dann einfach egal. Und der Deutsche wird davon auf beiden Seiten getroffen. Der hat dann keine Erträge auf sein Sparguthaben. Die Inflationsraten sind dann höher als die Zinsen. Und ein steigendes Aktiendepot hat er dann eben auch nicht. Und die Mietsteigerung muss er auch voll akzeptieren, weil er eben nicht in der eigenen Bude wohnt. Also von daher, die Politik handelt hier sehr merkwürdig, dass sie nicht dafür sorgt, dass die Bevölkerung, wie es andere Länder schaffen, ganz überwiegend Immobilienbesitzer werden.
Ja, es ist quasi jeder selbst zarte Versuch wird immer im Keim erstickt, ne? Weil man ist dann immer gleich Raubtierkapitalist.
Genau.
So dass man einfach alle dran teilhaben lässt. Das ist ja die Idee dahinter.
Man arbeitet gern beim Daimler, weil es eine tolle Firma ist. Oder bei SAP oder Siemens, aber Aktien von denen zu haben, naja, also auf gar keinen Fall. Ne? So. Kann ich das verstehen? Nein, ich verstehe es nicht.
Ich auch nicht, deswegen sitzen wir hier und reden uns den Mund immer weiter fusselig. Aber Sie haben es richtig gesagt, die jüngere Generation ist da zum Glück, wird ein wenig besser, sagen wir es mal. So, zumindest was das Thema Geldanlage angeht. Bleiben wir mal noch eben kurz in Europa und Deutschland. Thema Konjunkturrisiko. Kriegen wir die europäische Wirtschaft in den nächsten Jahren einigermaßen wieder in Schwung? Bisher ist das ja alles ziemlich mau.
Ja, also es ist woanders nicht ganz so mau wie bei uns. Wir haben hier schon ein paar Sonderthemen mit unserer ganz merkwürdigen Energiewendepolitik. Ja. Andere verzichten eben nicht auf Atomkraft und haben deswegen das Strompreisrisiko nicht. Aber insgesamt ist es so, dass Europa eigentlich nur einige wenige Stellschrauben ändern müsste, um besser dazustehen. Eines der Themen immer wieder auf der Tagesordnung, aber für Politiker und offenbar auch für die Wähler einfach zu weit weg, ist ein einheitlicher Kapitalmarkt. Amerika profitiert einfach massiv davon, dass amerikanische Start-ups eben aus ganz Amerika Geld bekommen können. Und dass Pensionskassen in Amerika eben A, existieren in großem Stil und B, eben auch problemlos die Hälfte ihres Geldes in Aktien und Private Equity anlegen oder sogar mehr. Sodass einfach enorme Summen an Kapital bereitstehen, um neue Unternehmensideen zu finanzieren. Dann haben amerikanische Unternehmen natürlich den großen Vorteil, den die EU auch endlich mal bieten sollte, eines einheitlichen Rechtsraums. Wenn man irgendwo in Amerika ein Geschäft betreibt, dann kann man das in Kalifornien machen und auch im Staat Wisconsin und in Florida und wo auch immer. In Europa ist das eben noch längst nicht umgesetzt. Ja. So, und das nächste Thema ist, wir würden enorme Mittel freisetzen, wenn wir es endlich schaffen würden. Das ist auch eine uralte Geschichte. Die EU könnte eigentlich eine eigene Armee gebrauchen. Wir haben nicht mehr die Absicht, Frankreich das Elsass wieder abzunehmen. Zumindest habe ich das bisher nicht mitgekriegt.
Ich glaube auch nicht, ne?
Von daher, warum nicht einfach das zusammenlegen? Und statt, ich habe die genauen Zahlen vergessen, aber über 20 Kampfpanzertypen und auch erstaunlich viele Kampfflugzeugtypen pro Land zu produzieren und dann in wenigen Stückzahlen wahnsinnig teuer an die eigene Armee zu verkaufen, völlig absurd. Ne? Wie wäre es, wenn wir das einfach so machen? Die Deutschen bauen halt die Panzer. Die Franzosen bauen die Flugzeuge oder die U-Boote, die Italiener bauen die Flugzeuge und die Hubschrauber, was auch immer. Da kann man ja mal sich an den Tisch setzen und mal drüber nachdenken, wie wir das so verteilen. So, dann kriegen wir ein wahrscheinlich doppeltes an Wehrkraft für das gleiche Geld. So, und all diese Dinge müssen mal durchdacht werden, sind eigentlich auch durchdacht, aber es traut sich keiner, erst einen Schritt zu machen. Okay, liebe Franzosen, ich gebe jetzt mal die Panzerproduktion ab, ihr kriegt das komplett.
Ja.
Und dafür dürfen wir dann vielleicht alle U-Boote bauen. Also damit kann man ja mal anfangen.
Ja.
Und also damit würden wir sicherlich enorme Wachstumskräfte freischaufeln. Und zweiter Punkt ist der, das ging jetzt durch die Zeitung, hier in Deutschland ist manches einfach immer besonders merkwürdig. Die Zahl der Bürgergeldempfänger explodiert einfach.
Ja.
Und in einem Land, das unter Arbeitskräftemangel leidet, das Nichtarbeiten zu belohnen, naja, muss man nicht weiter auswalzen. Da haben ja auch viele beschrieben in den letzten Tagen. Das ist einfach an Absurdität nicht zu überbieten. So, dass Leute, die bedürftig sind, Geld vom Staat kriegen, finde ich völlig in Ordnung. Aber dass Leute, die es nicht brauchen, dass die vom Staat sogar eine Erleichterung kriegen. Fürs Nichtarbeiten einen Haufen Geld zu kriegen, dass der kleine Arbeiter im Logistikzentrum oder die Kellnerin oder so einfach nicht kriegen kann in ihrem Beruf mit 12 Stunden oder mit 8 Stunden Arbeit, das verstehe ich einfach nicht. Bin auch zu alt und zu doof, um das zu kapieren. Und das sind einfach Hemmnisse im Wachstumsprozess. Wir haben dann eben viel zu wenig Wohnungen, was auch keine Bauarbeiter gibt. Ja, liebe Leute, wenn die Leute nicht arbeiten müssen,
dann gibt es halt auch keine Arbeiter, die Wohnungen bauen.
Ja. Da gibt es auch keine Wohnungen, dann schießen halt die Mieten nach oben. Und ich werde auch nie verstehen, warum der Berliner Senat nicht auf dem Tempelhofer Feld einfach ein paar hunderttausend Sozialwohnungen baut.
Ja, das versteht ja niemand richtig.
Nee, das kann selbst der Berliner Senat nicht verkacken. Ich meine, man traut ja Politikern nicht zu, dass sie Geld irgendwie sinnvoll ausgeben können. Aber in dem Falle gehört denen ja schon das Grundstück.
Ja.
Und dann kann ich mit 3.000 Euro dann reinen Baukosten bei dem Mietenpotenzial, das Berlin bietet, auch mit Sozialwohnungen auf eine halbwegs erträgliche Rendite kommen, zumal ich mich als Land Berlin ja günstigere finanzieren kann als jeder Private. Das ist einfach ein No-Brainer.
Ja.
Aber offenbar gibt es immer noch Politiker, die einfach es geil finden, wenn sie Wählerstimmen damit gewinnen, dass sie sagen, die reichen Schweine von Vermietern, die müssen mal einen Tritt in den Arsch kriegen. Und wählt uns, dann werden wir die alle enteignen.
Genau.
Und solange der Wähler so doof ist, dass er glaubt, dass eine Enteignung von Vonovia und Co. auch nur eine zusätzliche Wohnung bringt, so lange können Politiker auch mit diesem Quatsch weiterhin Wählerstimmen gewinnen und die Probleme bleiben. Also es gibt viele Themen, wo man sich noch stundenlang in Fahrt reden kann.
Ja.
Europa hat eine Menge Potenziale, die gehoben werden können. Und es ist nur an den Politikern, diese Potenziale auch zu heben.
Müsste man Europa zusammenrücken, gerade was das Wirtschaftliche angeht, nicht auf viel mehr Ebenen umsetzen, um eben auch als der eine große Wirtschaftsraum auch nach außen durchzugehen? Gerade in diesem Spannungsfeld zwischen den USA und China?
Ja, also das, wie gesagt, das eine Thema ist die Armee, haben wir ja drüber gesprochen. Das zweite Thema sind eben die ganzen Rechtsvorschriften, die es in vielen Details immer noch gibt, in jedem Land unterschiedlich. Wir haben selbst in Deutschland das große Problem, dass wenn die 16 Bundesländer haben unterschiedliche Bauvorschriften. Ne? So, ja. Es ist vollkommen absurd, dass man in München ein Haus nicht so bauen darf, wie man es eben in Stuttgart bauen darf. Das ist vollkommener Schwachsinn. Ich meine, da muss ja irgendeiner den Mut haben zu sagen, einfach Blödsinn. Wenn in Deutschland irgendein Haus, Haustyp oder was auch immer genehmigt ist oder auch in einer Straße, ne, wo ja für jedes einzelne Haus dann lauter Gutachten erstellt werden müssen. Ja, liebe Leute, habt doch mal den Mut, das abzuschaffen. Ihr könnt es ja. Mhm. Wenn Flüssiggas fehlt, plötzlich fallen lauter Vorschriften weg und in wenigen Monaten ist das Terminal da, wo Flüssiggas fließt. Es geht doch. Mhm. Einfach mal machen. Ja. Oder guckt euch mal an, wie die Holländer Häuser bauen. Ja. Die sind auch nicht ständig in Gummistiefeln in ihrer Wohnung unterwegs, weil alles durchregnet. Die frieren auch nicht permanent. Die wohnen genauso gut wie wir, nur sie wohnen deutlich billiger.
Ja.
So, einfach mal hinschauen, hinfahren. Deutsches Baurecht komplett in die Tonne und holländisches Baurecht übersetzen ins Deutsche. Das kann man ja machen, aber das geht. Und dann leben wir hier besser.
Aber wir das ist natürlich eine sehr deutsche Krankheit, dass wir nichts von anderen lernen wollen. Also was andere Länder schon gut hinkriegen, das will man nicht kopieren, sondern sich was Kompliziertes Eigenes ausdenken, was im Zweifel schlechter wird.
Ja, da soll es mal das Argument gegeben haben, als es um die Digitalisierung geht, die Estland ja schon ziemlich gut hingekriegt hat. Naja, aber das sind ja nur 1,2 Millionen Menschen.
Ja, genau.
Also da kann ich mir echt mal einen Kopf fassen. Es ist vollkommen wurscht, ob das 1,2 Millionen oder 1,2 Milliarden sind, weil Digitalisierung heißt nur, da muss ich halt beim Server in den Keller stellen und dann funktioniert die Software auch für 1,2 Milliarden. Nein, das ist völlig absurd. Völlig absurd. Ne? Ich weiß nicht, ob da noch der alte Geist von vor 80 Jahren herrscht. Wir Deutschen sind einfach auch klüger als die anderen, besser und so weiter. Ich würde mich als Regierung schon mal fragen, warum denn die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner, warum die Atomkraftwerke bauen? Sind die alle doof und wir sind schlau? Mhm. So, irgendwas stimmt da für mich nicht. Da stimmt einfach was nicht. Hat es was damit zu tun? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir klüger sind als Amerikaner, Engländer, Schweden, Franzosen, wie sie alle heißen.
Ja, wir haben aber größere moralische Werte und Vorstellungen, die alle zu übernehmen haben. Naja, da kann man sich zwar nichts von kaufen, aber...
Das ist die Frage, ob es moralisch und ethisch so richtig ist, dass eben ein hoher Strompreis erzeugt wird dadurch, der für wohlhabende Leute vollkommen egal ist. Ich weiß gar nicht, wo der Schwung ist. Es interessiert mich auch nicht. Ja. So, nur die kleine Kellnerin interessiert sich schon dafür, weil für die geht es um 20 Euro im Monat und das ist dann eben viel Geld. Ja. Das ist asozial, wenn man nicht dafür sorgt, dass eben diese Preise auch sozialverträglich sind. Mhm. So, und von daher muss ich sagen, moralisch ist das auch nicht in Ordnung.
Das stimmt eigentlich, ja. Aber das ist, wie gesagt, wir lernen ja, es ist egal, ob du das Thema Aktien, Altersvorsorge, gibt es überall viele Beispiele, Schweden, Norwegen natürlich mit dem Staatsfonds sowieso, die Amerikaner, jeder hat ein Modell, das funktioniert und wir gucken uns halt nichts davon ab. Oder die Pkw-Maut haben auch schon ganz viele relativ simpel hinbekommen, einschließlich der Österreicher. Nur wir hauen halt ein paar hundert Millionen in den Sand und haben dann nichts.
Genau, ja. Die Software kann man wahrscheinlich auch kaufen und für ein Apfel und ein Ei, aber wir entwickeln es selbst und dann funktioniert es eben wieder nicht. Es ist merkwürdig, ja. Aber es ist eine gewisse Arroganz und die müsste man vielleicht hier mal den Leuten austreiben.
Mhm. Ist denn, ich schlage mal jetzt den Bogen zurück, bevor wir uns völlig verquatschen, ein bisschen zu den Aktienmärkten, wo wir noch kurz in Europa sind, bevor wir auf die Amerikaner kommen. Ist der europäische Aktienmarkt ein interessanter im Moment?
Ist er, von der reinen Bewertung her, sind die europäischen Aktien wesentlich billiger als die amerikanischen inzwischen. Und zwar zieht sich das also wirklich durch alle Länder im Einzelnen und auch durch alle Industrieländer außerhalb der USA. Die Bewertung, um es mal grob zusammenzufassen, war in allen Ländern 1999 extrem hoch. Mhm. Das war die Internetblase, da waren alle Märkte so bewertet, dass die Aktienertragserwartungen auf 10 Jahre nach unseren Langfristmodellen negativ waren und die Ertragserwartungen auf Staatsanleihen waren deutlich positiv. Das ist auch genau das, was in allen Ländern 10 Jahre später rausgekommen ist. Diesmal ist es so, dass das nur in Amerika so ist. Im Rest der Welt ist Folgendes passiert. Die Bewertung ist, wie gesagt, überall von 1999 bis 2008 zur Finanzkrise auf ein Drittel gefallen. Das heißt, gemessen an den Fundamentaldaten sind Aktien um 2/3 billiger geworden. Danach, nach der Lehman-Krise, hat sich dann die Bewertung so auf ungefähr 40-50% des Bewertungsniveaus von 99 normalisiert. Und in allen anderen Ländern, also Japan, Schweiz, Deutschland, England, Frankreich und so weiter, haben wir eben diese normale Bewertung von etwa 50% des Niveaus von 99. In den USA dagegen sind wir wieder fast auf dem Bewertungsniveau von 99. Und das ist zu hoch. Das kann man auch natürlich erklären. Jeder kennt inzwischen Nvidia. Selbst ich habe davon mal gehört. Aber es ist so ähnlich wie mit Cisco. Cisco war damals vor 25 Jahren das maschinelle Herz des Internets, weil die haben die Router hergestellt oder die ging nix. Und die Cisco war auch damals eine tolle Firma, ist auch heute eine tolle Firma, hat die Gewinne seitdem verzehnfacht. Aber der Aktienkurs ist halt 40% tiefer als damals. Während der S&P insgesamt sich seitdem sehr positiv entwickelt hat. Selbst der DAX hat sich seitdem verdoppelt. Also Cisco war einfach eine tolle Firma, ist auch eine tolle Firma geblieben, aber war sowas von überteuert, dass sie bis heute eine negative Rendite gebracht hat. So, dasselbe wird natürlich mit Nvidia auch passieren, weil um die Aktie zu halten, müsste man davon ausgehen, dass Unternehmer normalerweise, wenn ein Konkurrenten ein gutes Produkt entwickelt hat, einfach da sind und sagen, ach schade, dass die jetzt so ein tolles Produkt entwickelt haben. Ja, schade, ja, dann können wir halt kein Geld mehr verdienen. Die Realität ist, dass bei AMD und selbst bei Intel und so weiter überall jetzt heiß und intensiv überlegt wird, in China, in Japan, wie können wir denn von den Margen von Nvidia was abkriegen. Ja. Und dass die alle über 30 Jahre lang keinen Erfolg haben sollen, also, da fehlt mir einfach die Fantasie. Und von daher glaube ich nicht, dass diese KI-Blase stimmt. Ein zweites Beispiel, wo wir noch beim Aktienmarkt sind. Der Markt vergisst wieder genauso wie 1999, dass es nicht nur die Firmen sind, die direkt die ganze Umgebung bauen für die neue Technologie oder deren Geschäftsmodell direkt neu gebastelt wurde für diese Technologie, wie zum Beispiel Amazon im Einzelhandel. Das sind natürlich große Profiteure, nur das Internet nutzt inzwischen wirklich jede Firma auf der Welt, bis hin zur kleinsten Bude, die ihre 3 Mitarbeiter im Homeoffice eben dann arbeiten lässt und damit Geld sparen kann. Und warum soll das eigentlich bei KI anders sein? So, warum haben wir bei den weltweiten Gesundheitswerten den Effekt, dass KI die Forschung nach neuen Wirkstoffen in der Medikamentenforschung erheblich begünstigt wird, das ist in der Chemie genauso, dass die Krankenhausverwaltung durch KI deutliche Vorteile bekommen wird, indem halt Protokolle von KI geschrieben werden und so weiter und so fort. Die Krankenversicherer, die werden KI einsetzen ohne Ende. Aber bei diesen Firmen sieht man in der Bewertung nichts. Das war 99 genauso. Da sind nämlich dann auch, als das zusammenkrachte, sind die Nicht-Internet-Firmen wie BASF oder VW, die sind dann völlig stabil geblieben. Ja. Und zusammengebrochen ist nur der überteuerte Telekom und Internetrest. Das riecht danach, dass es genauso kommen wird, weil man Europa ja diese Firmen nicht zutraut oder die haben die nicht, die Japaner auch nicht und deswegen sind die Märkte hier eben billig geblieben. Mhm. Und Amerika hat diese Werte nur übersehen wird, dass mit der Technologie eben alle anderen Firmen auch profitieren werden. Und das ist der Punkt, den die Kapitalmärkte, glaube ich, übersehen. Mhm. Neben der Tatsache, dass die amerikanische Wirtschaft massiv gedopt ist, aber das ist ein anderes Thema. Und von daher die USA sowieso Sonderrisiken haben, die auch die Firmen treffen werden.
Mhm. Aber Kehrseite wäre natürlich in Europa mit seinem klassischen Industrieexport-Schwerpunkt, dass natürlich auch wenig Wachstumspotenzial da ist im Moment, solange der Rest der Welt nicht wieder ordentlich wächst, beispielsweise China.
Ja, also China wird auch nicht mehr bei weitem nicht mehr so wachsen können wie in der Vergangenheit. China hat einfach viel zu viel Geld verschwendet für Wohnungen und macht jetzt genau den gleichen Fehler erneut, indem sie riesige Massen an Staatsknete in den Aufbau von Industriekapazitäten stecken, um sich aus der Krise heraus zu exportieren. Das kann man in jedem Ökonomie-Lehrbuch fürs erste Semester nachlesen, dass kleine Staaten das versuchen können, sich aus der Krise heraus zu exportieren. Aber so Riesenstaaten wie China, nee, tut mir leid, das wird nicht funktionieren. Das wird Zölle auslösen gegen chinesische Importe und damit wird ein Großteil auch dieser Kapazitäten, ähnlich wie im Wohnungsbereich, wo ja nach Schätzungen zwischen 90 und 120 Millionen Wohnungen in China leer stehen, zu enormen Überkapazitäten und zu enormen Verlusten führen. Also von daher, China hat eine Menge Probleme, weil auch in China die wirtschaftliche Kompetenz in der Regierungspolitik nicht mehr gefragt ist. Und von daher auf China können wir uns nicht verlassen. Wir Deutschen haben vielleicht eine kleine Nische, wo wir Vorteile bekommen könnten. Durch den Neubau der Lieferketten wird ja vermehrt eben Produktion wieder ins eigene Land geholt. Mhm. Und wo wir einiges beitragen können, ist beim Bau von Fabriken. Ja, dafür brauchen wir Maschinen, dafür hat Siemens mit seiner digitalen Fabrik sicherlich einiges im Angebot. Also das könnte uns durchaus ein gewisses Fenster geben, wird auch dafür sorgen. Und das ist eben der nächste Punkt, der die Wirtschaftsentwicklung für Europa und für Deutschland nicht so negativ erscheinen lässt. Wir werden bei allen Schwierigkeiten, auch bei allen möglichen Rezessionsrisiken, die es da gibt, die sind nicht besonders hoch, aber es gibt sie. Wir werden eine relativ moderate Entwicklung feststellen können, weil wir einfach eine Rezession erleben werden ohne Arbeitslosigkeit. Mhm. Und das heißt einfach, Angst sparen bleibt weg, die Löhne werden weiterhin steigen, der Konsum kann eigentlich nicht einbrechen in der jetzigen Situation. Und von daher eine schwere rezessive Tendenz für Europa ist, auch für Deutschland, ist eigentlich nicht erkennbar. Mhm. Und wenn dann, wie gesagt, dieser Vorteil aus Fabrikbau, Lieferketten neu konstruieren, da haben wir einiges beizutragen. Deswegen für die deutsche Industrie sehe ich nicht schwarz. Die werden dann halt eben, wenn China dann auch Zölle erhebt, wird halt Mercedes mehr Fabriken in China bauen und dann von dort aus China beliefern. Also da gibt es schon Möglichkeiten, um das auch zu umgehen.
Mhm. Muss man bei dem allem, was Sie diskutiert haben, in Europa eher davon ausgehen, dass, wenn wir mal so diese klassischen Wirtschaftszyklen nehmen, dass das einfach alles viel enger zusammenwächst, also dass wir keine rasanten Aufschwünge und eben deswegen auch keine rasanten Abschwünge mehr bekommen. Also alles einfach nur noch moderater wächst, als das früher der Fall war, wo wir wirklich starke Aufschwungphase hatte, starke Rezession und dann ging es immer weiter.
Ja, also es ist ja so, dass dieses Bild eigentlich bis so in die 50er, 60er Jahre tatsächlich richtig war. Also die Rezessionen waren relativ häufig und relativ stark. Und die Behebung dieses Problems ist allerdings die Ursache für die aktuellen Probleme, die wir haben. Weil das Problem hat man behoben, indem man dummerweise die doppelte Idee hat, zum einen Individuen zu schützen vor den Risiken der Konjunktur, sprich ein Aufbau des Sozialstaates, auch in einer Weise, die eben das Geld nicht nur an Bedürftige verteilt, sondern auch an Leute, die es absolut nicht brauchen, weil alle Sozialleistungen gehen ja, oder ein Großteil geht ja auch an Mittelverdiener oder Gutverdiener. Sondern man hat darüber hinaus auch die komische Idee gehabt, dass man dann auch die Konjunktur stützt. Ja. So, und das hat eben seit 1975 einen beispiellosen Anstieg der Staatsschulden ausgelöst, weltweit, in den Industrieländern, die haben alle irgendwo die Fehler ähnlich gemacht. So dass wir heute eben bei Beginn von großen finanziellen Belastungen, eben wie gesagt durch Demografie, Deglobalisierung und Energiewende.
Sofort der Geldhahn aufgeht.
Na, wir haben jetzt schon eine enorme Staatsverschuldung und müssen jetzt zusätzlich Finanzierungsmittel aufbringen können. Das wird schon sehr schwierig werden. Und von daher ist es so, wir haben durch diese permanente Pamperung der Konjunktur und auch der Einzelpersonen sicherlich die Konjunkturzyklen deutlich gedämpft. Ja. Wir haben aber auch eine Verschuldungssituation ausgelöst, die es zunehmend notwendig macht, dass die Wirtschaft und eben inzwischen auch der Staat mehr Hilfe brauchen in der Krise. Von den Zahlen her sieht das so aus. Noch in den 70er Jahren war die Staatsverschuldung ja extrem tief, um die 30-35%, in den meisten Ländern in einem bisschen höher, aber nicht viel. Wenn da eine Rezession kam, erste, zweite Ölkrise, dann stiegen die Staatsschulden kaum an, weil man damals doch die Konjunktur nicht großartig gefördert hat. Dann kam die erste Staatsschuldenerhöhung so mit der zweiten Ölkrise 1982, und da schossen dann die Staatsschulden schon mal so um 3-5 Prozentpunkte nach oben. Dann ging es noch ein bisschen runter, weil Amerika hatte die komische Idee aus heutiger Sicht, Anfang der 90er, dass man doch mal für einen Abbau der überhöhten Staatsschulden sorgen muss. Das haben die damals parteiübergreifend entschieden, als die Staatsschulden gerade mal bei 60% des Volkseinkommens angekommen waren. Ja. So, und dann kam die kleine Rezession 2001, da stiegen die Staatsschulden auch nur moderat an, weil eben die Staatsschulden einfach auch gering waren. Das Schuldenproblem war einfach noch nicht da. Und dann kam aber die Finanzkrise und da haben die Amerikaner gesehen, wow, bei dem Schuldenberg muss ich jetzt mal richtig Gas geben. Und da stiegen die Staatsschulden dann um 16 Prozentpunkte an. Und dann kam die Corona-Krise und da sitzt Amerika sogar um 27 Prozentpunkte hochgeschossen. Also geht dann plötzlich mit einem Riesenschritt nach oben mit den Staatsschulden, um eben so eine Krise beherrschbar zu halten. Und wenn ich eine hochverschuldete Wirtschaft habe, dann ist einfach das Deflationsrisiko sehr hoch. Also ich muss dann eben dafür sorgen, dass das nicht abstürzt. Und sei es, wie in der Corona-Krise gezeigt, durch massive staatliche Unterstützung. Ja. Wie in Deutschland eben mit dem Kurzarbeitergeld. Also das ist unser Problem. Wir haben einfach in vielen Ländern eine enorm hohe Staatsverschuldung. Jetzt ist auch Frankreich ins Gerede gekommen mit Staatsschulden von weit über 100%. Und das wird dazu führen, dass wenn die Staaten weiterhin versuchen, konjunkturelle Krisen zu vermeiden, was sie auch tun werden, werden die Beträge, die man in die Hand nehmen muss, immer größer werden. Und da wird man dann immer häufiger bei der Zentralbank auch betteln müssen. So ein Hütchen aufziehen und könnt ihr nicht mal. Hast du mal einen Euro, Frau Lagarde. So, und naja, wie wir das bei der Demografie dann langfristig finanzieren wollen, schauen wir mal. Also von daher, die Politik hat einen wachsenden Anreiz, die Zinsen sehr tief zu halten, auch aus Eigeninteresse. Und von daher wird es unter einem Aspekt wirklich so sein, dass wir einen Faktor, der für tiefe Krisen spricht, nicht mehr haben, nämlich die Arbeitslosenrisiken. Die sind aber nicht mehr da. Als ich mich 1980 auf eine Banklehre beworben habe, da gab es im Bereich Hannover der Deutschen Bank auf 40 angebotene Lehrstellen, 1000 Bewerber. Das ist heute wahrscheinlich andersrum, das Verhältnis. Ne? Also von daher, wir hatten damals noch Angst darum, ob wir den Job kriegen, den wir haben, und ob wir den auch behalten können. Das ist heute einfach anders. Und damit ist das große Risiko, dass der Konsum wegkracht, das ist sehr gering geworden. Ja. Das ist ein echter Vorteil. Und wenn der Staat das intelligent nutzt, um hier und da Sozialleistungen mal zu kürzen, dann kann das auch irgendwie ein bisschen gut gehen. Aber das Problem der weiter stark steigenden Staatsschulden, das ist da und das erhöht eben die strukturellen Inflationsrisiken. Und da kann man nur hoffen, dass dann nicht nochmal wie 2008 ein Bundesbanker aufsteht und sagt, nee, Gelddruck auf gar keinen Fall, das darf nicht sein. Und das Ergebnis war ja, wie wir wissen, dass deswegen die Eurozone dann ihre Extrakrise bekommen hat, ja, ab 2011. Das hat es nirgendwo sonst gegeben und das hat unser Volkseinkommen damals eurozonenweit um 600 Milliarden Euro gedrückt. Und bis heute ist der Abstand geblieben. Also das ist ein nachhaltig teurer Fehler gewesen. Man kann also nur hoffen, dass die Zentralbank das begriffen haben und eben die Wirtschaft dann künftig bei Krisen dann halt eben mit viel Geld unterstützen, so dass wir dann vielleicht höhere Inflationsraten haben. Dann kann das auch längerfristig irgendwie gut gehen. Aber man wird eben akzeptieren müssen, dass der Sparer real einen Teil seiner Sparanlagen verliert.
Das macht das, was wir hier tun, wieder umso wichtiger. Gehen wir mal nochmal auf die USA ein. Die haben wir jetzt zwar immer nur gestriffen, aber immer so ein bisschen klein beigehalten. Jetzt ist die letzten Wochen doch ein bisschen was konjunkturell, oder sieht zumindest so aus, als ob doch ein bisschen was ins Rutschen kommt. So langsam, aber sicher. Ein bisschen Arbeitsmarktproblemchen hier und da. Die Einkaufsmanager-Indizes sehen auch nicht mehr alle so toll aus. Ist dieses Rezessionsrisiko, das ja irgendwie irgendwann völlig ignoriert wurde, vielleicht doch wieder eines in diesem Jahr?
Naja, das Rezessionsrisiko ist dann eines, wenn eben die Regierung aufhört, Riesendefizite aufzunehmen und in die Wirtschaft zu pumpen, weil man eine Wahl gewinnen möchte.
Ja.
So, und die Zahlen sind hier wirklich enorm. Wir haben das mal gerechnet. Die letzten Zahlen für die Zweijahresdurchschnitte sind 8% Defizit.
Ja.
In den letzten 5 Jahren haben die Amerikaner im Schnitt 9% Defizit gefahren. Und das ist der höchste Wert seit den 40er Jahren. Das gab es also nur einmal kurz vor der Phase des Zweiten Weltkrieges. Aber 9% Defizit in der gleichen Zeit, in den letzten 5 Jahren, haben die Europäer 3,4% gemacht. Und das ist auch so ein Punkt, der am Kapitalmarkt einfach übersehen wird. Wenn wir in Europa in den letzten 5 Jahren 6% jährlich des Volkseinkommens an Schulden aufgenommen und in die Wirtschaft, dann wäre es mit Sicherheit nicht so, dass der Verlauf der Industrieproduktion in Amerika und in der Eurozone seit 2012 exakt gleich ist. So, wo sind denn die Riesenschulden geblieben? Das ist vieles davon versickert einfach. Ja. Auf den Konten von Apple zum Beispiel, diese Tech-Konzerne, die kaum Steuern zahlen.
Ja.
Das macht für Amerika einfach keinen Sinn. Und das sieht der Kapitalmarkt auch nicht. Also die Wirtschaft in Amerika sieht besser oder sah besser aus in den letzten Jahren, weil sie einfach ein riesen Doping bekommen haben, was weder die Japaner gezahlt haben, noch die Europäer. Und dann sieht man schön aus, aber irgendwann, so wie der Nachbar, der auf Pump 2 SUVs kauft und dann einen Wintergarten anbaut auf Pump und auf Pump tolle Urlaube macht, das überall postet, sind die alle dann neidisch, boah, was, boah, toll. Wenn die Bank irgendwann mal kommt und sagt, also jetzt gibt es keine Kredite mehr für Urlaub und jetzt wird mal zurückgezahlt, dann ist plötzlich auf dem sozialen Netzwerk dann nichts mehr. Ja, und da ist der Ofen aus. Und das droht der amerikanischen Wirtschaft tatsächlich und dieses Risiko haben die Europäer nicht. Und kann sein, dass das schon ab November kommt. Mhm. Ja, wenn Biden gewinnt, würde ich vermuten, der muss ja dann nicht wiedergewählt werden, dass dann mal seine Fachleute ihm sagen, so, jetzt müssen wir da mal an das Thema rangehen. Und auch wenn die Wirtschaft dann mal ein bisschen schwächelt oder sogar deutlich schwächelt. Mhm. Weil wenn ich der US-Wirtschaft plötzlich 7%, das sind die jüngsten Zahlen jetzt für die letzten Monate, analysiert 7% Defizit entziehe, dann ist das GDP einfach 7% tiefer, dann sind die halt in der Rezession.
Ja. Ja,
so. Und ob das der US-Aktienmarkt momentan sieht, ich glaube es nicht.
Wobei natürlich die beiden Administrationen jetzt auch nicht durch Sparen aufgefallen ist.
Nee, gerade
in den letzten 4 Jahren.
Nein, gerade Trump hat das Geld massiv rausgehauen.
Ja.
Bei Corona und Biden hat er gerade weitergemacht, weil er eben wiedergewählt werden wollte. Trump wollte ja auch wiedergewählt werden. Ne? Da sind die kein Deut anders und die Amerikaner sind einfach cooler. Aber inzwischen, um dann nur noch 2 Zahlen zu liefern, im Jahr 2000 hatten die Amerikaner Staatsschulden von 59%, die Europäer von 71. Aktuell sind die Europäer bei 89. Ist ein bisschen höher, ja, aber die Amerikaner sind bei 123.
Ja.
So, und in der Zeit, in den letzten 25 Jahren, musste Amerika besser aussehen.
Mhm.
So, das Land, das sich Anfang der 90er besonders stark verschuldet hat, war Deutschland, Wiedervereinigung.
Ja.
So, und das hielt genau 5 Jahre und dann kam die Zeit von 1995 bis 2006, da waren wir der kranke Mann Europas.
Ja.
Warum? Weil die Neuverschuldung wurde dann mal ein bisschen zurückgefahren und Arbeitslosigkeit war hoch, Konsum war schwach und so weiter. Die Zahnärzte hatten alle ihr Geld mit Ostimmobilien verloren und was da alles so noch an Details war. Und ja, so eine Verschuldungspolitik ist halt nicht nachhaltig und führt dazu, dass ein Land danach sehr schlecht aussieht. Für Amerika droht dieses Risiko, für Europa nicht.
Die Frage ist natürlich, ob, egal wer von den beiden gewählt wird, auch bei beiden, weil beide können nicht danach wieder antreten, ob tatsächlich irgendjemand auf die Idee kommt zu sparen. solange man nicht irgendwann mal tatsächlich gezwungen ist dazu als Staat.
Gut, nur
weil der Geschichtsantrag ist ja natürlich schöner, wenn man nicht spart.
Ja, nur wenn das nicht passieren sollte, dann nimmt die Gefahr inzwischen bei über 120% Staatsschulden deutlich zu, dass die Staatsanleihekäufer einfach irgendwann streiken, dass sie sagen, das geht nicht mehr. Wir kaufen das Zeug nicht mehr bei 4,5%, ne? Ja. Sondern wir wollen dann immer 7% haben. Ja. Na, und dann gibt es eine beschleunigte Kurve, wo dann die Regierung sehen muss, das haben wir bei Liz Truss gesehen. Das ist gerade mal, glaube ich, anderthalb Jahre her, dass die Kurzzeit-Premierministerin eben weitere Steuersenkungen durchdrücken wollte, ohne zu erzählen, wie sie das irgendwie refinanzieren will. Dann haben die Investoren gesagt, na, dann geht das Defizit ja noch weiter nach oben. Wollen wir nicht. Da schoss der Zins nach oben und nach wenigen Wochen ist er zurückgetreten und dann hat man das eben wieder zurückgedreht.
Ja.
Also von daher, alles erlauben kann man sich dann nicht. Und die Verschuldung der Engländer ist kleiner als die Amerikaner bezogen aufs Volkseinkommen. Also irgendwann wird es auch das Weltreserveland Nummer 1 erwischen, dass die irgendwann mal die rote Karte gezeigt kriegen von den Anlegern. Und natürlich wird die US-Wirtschaft dann nicht zusammenbrechen, sondern die werden dann auch mit ihrer Zentralbank zusammen den Zins wieder runterdrücken. Nur das wird dann mit gedrucktem Geld passieren, wenn die Ausländer nicht mehr kaufen, auch die heimischen Sparer nicht kaufen. Das heißt dann, dass der Dollar dann absackt. Wenn die anderen das Problem nicht haben, Corona hatten sie alle das gleiche Problem. Alle haben Geld gedruckt. Aber wenn nur noch die Amerikaner Geld drucken müssen, naja, dann wird das den Dollar wahrscheinlich deutlich nach Süden schicken. Der ist eh überbewertet nach allen Modellen, die wir so haben. Und von daher ist das dann ein weiterer Punkt, den die europäischen Käufer von US-Aktien im Hinterkopf behalten müssen. Mhm. Das ist ein Risiko, das zunehmend auch größer wird, gerade auch wenn nicht gespart wird. Und und wenn gespart wird, dann haben wir zwar das Währungsrisiko nicht, nur dann bricht die Wirtschaft in Rezession weg und das hat der Aktienmarkt auch mit Sicherheit nicht auf dem Schirm. Mhm. Und von daher ist das, wenn die Risikoumfeld in einem sehr, sehr hoch bewerteten Markt einfach ziemlich ungünstig, weil die Kapitalmärkte auf diese beiden Risiken, möglicher Dollarsturz, wenn nicht gespart wird, oder mögliche Rezession, wenn gespart wird, das haben die Leute momentan nicht auf dem Schirm. Mhm. Sondern sagen die sich, Nvidia steigt immer, deswegen kaufe ich noch mehr Nvidia. So einfach geht es vielleicht nicht.
Mhm. Zumindest eine Zeit lang geht es gut immer. Bis man irgendwann feststellt, ist vielleicht doch ein bisschen teuer der Laden.
Genau, aber der neue Markt hat eben gezeigt, dass all diese Anleger, die glauben, ja, ich verkaufe dann eben rechtzeitig, geht leider nicht, weil der neue Markt fing an, glaube ich, mit 40 Millionen Mark 1996.
Ja.
Auf dem Höhepunkt war er dann bei 300 Milliarden Mark Market Cap. Und da kamen dann die Massen an Neuemissionen, an Firmen, die genau für den neuen Markt designt waren. Naja, und 3 Jahre später wurde dann der neue Marktindex dann eingestellt mit einem Minus von 97%.
Ja.
Die sind eben nicht rausgekommen.
Ich muss gestehen, ich gehöre auch zu denen, die nicht rechtzeitig das eine oder andere verkauft haben.
Ja, ich habe es insofern falsch gemacht, weil wir haben von 1999 an den Leuten gesagt, neuer Markt auf gar keinen Fall. Wir haben dann auch Ende 99 angefangen, alle normalen Aktienfonds rauszuschmeißen. Gartner hat man damals viel und so weiter. Weil die anfingen plötzlich auch so dieses ganze Technikzeug da zu kaufen.
Ja.
Und haben gesagt, nee, brauchen wir nicht. Der einzige, den wir belassen haben, war der Julius Baer, German Value Stock B, von Hans-Peter Schupp gemanagt, der sich konsequent geweigert hat, so ein Zeug zu kaufen. Wir haben mit der Geschäftsleitung gesprochen, die gebeten, uns vorher zu informieren, wenn der Fondsmanager die Erlaubnis bekommt oder den Druck bekommt, er muss jetzt auch, dass wir dann rausgehen können. Weil das Zeug wollen wir nicht haben. Das gab einen Riesenärger, die Kunden haben sich alle massiv beschwert, nach dem Motto,
weil sie alle nicht auf dem Papier plötzlich
zigfach Ich habe das oft gehört, damals im vierten Quartal 99, jeder verdoppelt sein Geld alle 3 Monate. Du Idiot, hast gerade mal 37% in diesem ganzen Jahr gemacht. Ja, ich bin halt doof, tut mir leid. Ja, aber naja, ein Jahr später sah das ganz anders aus und 4 Jahre später hatten wir dann das verwaltete Kundenvolumen von 2 Milliarden auf 6 Millionen gesteigert, weil wir keinerlei Verluste gemacht haben. Und das war in der Landschaft damals wirklich sehr exotisch. Und von daher kann man nicht davon ausgehen, dass man aus dieser KI-Blase herauskommt.
Aber ihr habt schon auch Technologie investiert bei euch? Oder lasst ihr das jetzt auch weg?
Nee, das ist ja was anderes, ob man jetzt in sehr teure Technologie über börsennotierte Firmen investiert oder ob man eine Technologie selber baut, die vielleicht sinnvoll ist. Und so ein paar Sachen, wie das, was wir jetzt auch schon fertig haben, ist das digitale Buchhaltungssystem. Das produziert wahnsinnig viel an Output, gemessen an dem geringen manuellen Input, der da noch geleistet werden muss.
Ja.
Da kriegen die Leute eben die Möglichkeit, dass sie jeden Tag in ihre Vermögen reingucken können, dass sie eben alles Mögliche da analysieren können. Sie können das unterteilen an den Bereich, der an den Steuerberater geht. Also da gibt es 1000 Möglichkeiten digital. Das ist wirklich sehr spannend und gefällt auch den Kunden sehr gut. Und die jungen Leute wollen das übers Handy regeln, das können wir inzwischen auch alles.
Ja.
Aber andere Punkte sind die strategische Asset Allocation digital zu machen. Das ist ein Riesenvorteil, weil wenn der Aktienmarkt crasht, so noch 2008, da haben wir dann pro Kunde mehrere Tage gebraucht, um für den zu berechnen, ob er jetzt eine veränderte Ertragserwartung oder eine andere Struktur braucht. Heute können wir das für 500 Kunden innerhalb von wenigen Stunden berechnen. Mhm. Also viele Dinge gehen gar nicht mehr ohne digitale Struktur. Dann sehr schön ist auch, dass man bei uns eben schon rein digital Private Equity Fonds zeichnen kann.
Ja.
War früher ein händisch sehr aufwendiger Weg und das hilft uns sehr, weil wir haben ja das Geschäftsmodell, dass man eben auf alles eine Flat-Gebühr zahlt. Und wenn die Kunden dann eben alle immer diese verwaltungsaufwendigen PE-Fonds zeichnen, die auch von der Rendite her gut sind, dann ist es für uns halt ein hoher Manpower-Bedarf gewesen, sodass wir früher da auch höhere Honorare nehmen mussten. Aber in der Finvia-Welt ist das digital und da ist dann auch Private Equity für uns genauso wenig aufwendig wie der Kauf von ETFs.
Okay. Also Technologie quasi lieber fürs eigene Geschäft nutzen, anstatt überteuerte Tickwerte kaufen.
Im Moment sind manche überteuert, wobei ich glaube, dass viele, schauen wir uns doch den DAX an. Was sind die großen Werte? Das ist SAP, Siemens, Airbus, Deutsche Telekom und der fünfte ist dann Allianz. Aber Allianz ist vielleicht nicht direkt eine Technologiefirma, aber die vier anderen schon. Und da kriege ich Technologie relativ billig. Mhm. Aber warum muss ich Nvidia kaufen? Verdammt nochmal.
So. Weil es halt zu the moon geht. Ja, oder halt auch irgendwann nicht mehr. Ne?
Genau, aber Technologie allein ist es nicht. Die gibt es woanders auch preiswerter.
Mhm. Wie gefährlich schätzen Sie die nicht vorhandene Marktbreite in den USA ein? Die ist ja jetzt auch wieder in den letzten Wochen wieder eher dünner geworden. Ne?
Gut, da gibt es ja klare Datenbanken dazu. Das haben wir auch mal ausgewertet. Und in der Tat ist es so, dass die Konzentration negativ korreliert ist zu den künftigen 10-Jahres-Erträgen. Wir hatten schon mal eine ähnlich hohe Konzentration 1973 vor der ersten Ölkrise. Auch da waren die Erträge danach dann deutlich negativ.
Ja.
Dann hatten wir die hohe Konzentration 2021 und auch 1999. Und in all den Fällen können wir klar sagen, das war für den Markt nicht gut. Wenn die Konzentration sehr niedrig ist, dann sind die Aktienerträge in Amerika immer deutlich positiv und umgekehrt. Also von daher ist das ein negativer Faktor.
Jetzt haben wir letztes Jahr, als wir bei euch in Frankfurt zu Besuch waren, haben Sie ja sehr deutlich die These aufgestellt. Die haben nicht alle so geteilt. Weil sie auch durchaus natürlich überraschend ist. Und gesagt, amerikanische Aktien werden die nächste Dekade tendenziell unterperformen. Nachdem, was ich da so ein bisschen rausgehört habe, aber ich stelle es nochmal jetzt ganz konkret. Bisher ist es natürlich, gab es keine Underperformance, bedingt durch den KI-Hype. Aber ich nehme an, die These steht noch.
Die These steht absolut, weil sich man kann das ja relativ leicht erklären. Wenn man das Jahr 99 ranzieht, daran können sich die meisten wahrscheinlich nicht mehr so genau erinnern. Die Parallelen zu heute sind enorm hoch, aber das müsst ihr jetzt hier runterlabern, das versteht ja nicht jeder. Aber 2021, ich glaube, da können sich die allermeisten Zuhörer auch dran erinnern.
Ja.
Und dann ist der Vergleich oder die Aussage einer Überbewertung relativ klar zu erkennen. Also Punkt 1. 2021 waren die Renditen auch für 30-jährige Staatsanleihen in Amerika noch bei um die 1,2%. Anleihen waren absolut keine Alternative. Die kürzeren Laufzeiten waren noch tiefer. Da war es verständlich, dass der Aktienmarkt wieder sehr teuer war. 2021 gab es keinen Krieg in der Ukraine. Der war auch nicht absehbar. Vielleicht mögen einige Geheimdienstler das gewusst haben, aber für den Anleger war das kein Thema. 2021 wurden auch im Roten Meer keine Handelsschiffe mit Raketen angegriffen. Da mussten auch keine Bundeswehrfregatten hinfahren. Und 2021 war es in Israel und Gaza völlig friedlich. China hat nicht mit dem Säbel gerasselt, war nicht mit Russland verbündet in einer großen Initiative gegen den Westen, der sich möglicherweise noch Nordkorea und Iran anschließen. Also die geopolitische Landschaft war 2021 weitaus angenehmer, als sie heute ist.
Ja.
Hohe Rüstungsausgaben standen nicht an. Ja, heute all das genau gegenteilig. Dazu ein Zins in Amerika, der bei 4,5% liegt, nicht bei 1 oder tiefer. Tja, und die Aktienbewertung ist wieder genauso hoch. Da muss ich mal sagen, also dann ist das jetzt eigentlich deutlicher eine Überbewertung, als das 2021 der Fall war.
Mhm.
Und 2021 haben wir auch nicht groß in das Horn getutet, weil da waren auch alle Aktienmärkte wieder relativ teuer. Nur da waren in Deutschland ja die Anleiherenditen sogar noch negativ. Ne? Was soll ich dann eben was anderes als Aktien kaufen? Das macht ja Sinn. Aber heute ist das Bild schon in Amerika ganz anders. Im Rest der Welt ist es ja so, dass die Ertragserwartung, und zwar in allen großen Industrieländern, auf Aktien deutlich höher ist als auf Renten. In Amerika ist es genau umgekehrt.
Ja.
Und zwar mit einem deutlichen Renditeabstand. Auf 10-Jährige kann ich mir 4,5% sicher einkaufen. Das wird der Aktienmarkt nicht schaffen. Jedenfalls nicht in der Indexzusammensetzung.
Und wie ich neulich gelesen hatte, glaube ich, letzte Woche, irgendjemand hatte das mal versucht durchzurechnen, Warren Buffett hält mittlerweile 3% aller ausstehenden T-Bills der USA. Weil er quasi im Wochentakt für 10 Milliarden T-Bills kauft.
Ja, also die letzte Zahl, die ich vor ein paar Monaten gelesen habe, war irgendwie 180 Milliarden Dollar oder sowas.
Ja, genau.
Da sagt sich eben,
ja,
die 5% auf den T-Bill ist, oder 5 1/4 ja sogar, ja, die ist offensichtlich für Warren Buffett attraktiver, obwohl der es ja geschafft hat, in der Vergangenheit zweistellige Renditen über 6 Jahrzehnte zu erzielen. Mhm. Also wenn der Mann, der es ja eigentlich kann, besser als wir alle wahrscheinlich, wenn der Mann sagt, die 5% nehme ich jetzt mal, weil ansonsten...
Fällt mir gerade auch nicht so viel Spannendes an.
Nee, lasse ich die Taschen lieber zu, dann sollte sich der normal Anleger wie ich oder die Zuhörer vielleicht auch überlegen, ob das vielleicht nicht so ganz doof ist, weil der Mann hat es ja irgendwie gezeigt, dass es kann.
Ich habe, weil ich letzte Woche sie schon angekündigt habe und aufgerufen habe, wer ein paar spannende Fragen hat, soll sie gerne stellen. Und da passt jetzt nämlich eine zu dem Thema Unterperformance der USA. Schrieb einer, dass die These, dass die amerikanischen Werte underperformen werden, hat er so auch schon mal 2014, also jetzt 10 Jahre her, mal mehrfach gehört, wegen natürlich ausgeweiteter Valuation, langsamem Wachstum und so weiter und so fort. Und seine Frage ist, was ist heute anders im Vergleich zu vielleicht vor 10 Jahren?
Im Prinzip genau das, was wir eben schon gesagt haben. Also die geopolitische Situation hat sich dramatisch verändert. Und die ist eben nicht nur für Europäer von Nachteil, sondern für die Amerikaner auch. Diese ganze Lieferkettenproblematik betrifft auch alle. Aber die Amerikaner haben, und wenn ich das 2014 gewusst hätte, hätte ich die These auch so nicht vertreten. Aber wenn man gewusst hätte, dass die Amerikaner konsequent weiter die Verschuldung massiv ausdehnen, was die anderen nicht getan haben, und der Kapitalmarkt einfach da nicht hinschaut, na, so, dann wäre man auch nicht auf die Idee gekommen, eine Underperformance von US-Aktien zu prognostizieren. Aber wir haben eben auf dem Wege von 2014 bis hierher eine Entwicklung erlebt, wo die Bewertung in Amerika wieder von 50% des 1999 üblichen Niveaus, ich hatte es vorhin erzählt, wieder auf fast 90% gestiegen ist und der Rest der Welt ist so bei 50 geblieben. Ja, das liegt eben daran, dass sich jetzt diese KI-Blase gebildet hat und dass die Anleger auf das Verschuldungsproblem einfach nicht gucken. Mhm. So, und von daher ist es nur eine Frage der Zeit. Und der zweite Punkt ist der, den Wechselkurs sollte man auch mal anschauen. Und da sieht man eben Folgendes, die Amerikaner hatten in den letzten 50 Jahren drei Schulden- oder spekulationsgetriebene Blasen. Das war Mitte der 80er unter Reagan. Da schoss der Dollar stark oder so, damit heute nicht so ganz unähnlich, weil damals gab es das geopolitische Problem, dass die Sowjetunion Afghanistan überfallen hatte 1979 und Reagan, der neue Präsident Anfang der 80er, hat dann entschieden, dass man über eine starke Aufrüstung die Russen eben dann mal zum Schweigen bringen will. Ja. Das hat auch funktioniert, weil die Sowjetunion ist ja dann 10 Jahre später wegen Bankrotts dann zugemacht worden. Aber die USA haben in der Zeit eine enorme Überverschuldung gezeigt, haben hohe Defizite aufgenommen. Die US-Wirtschaft wuchs dann aber auch sehr stark wegen der Defizite. Am Devisenmarkt wurde es bejubelt, der Dollar hat sich verdoppelt gegenüber der D-Mark. Und die Leute haben aber eben nicht gesehen, dass der Schuldenboom dann auch zu viel war. Und der Dollar ist dann danach kräftig gefallen und US-Aktien haben danach, nach Mitte der 80er, auch stark underperformt. Dann hat man die Situation um 2000 herum, da war es halt der Internetboom, wo man eben die Internetfirmen überwiegend in Amerika verortet hat. Und deswegen floss massenhaft Auslandskapital in den US-Aktienmarkt, auch in den Dollar. Naja, und dann war der US-Aktienmarkt eben auch überteuert, noch stärker als viele andere Märkte und ist dann zusammengekracht und der Dollar ebenso. Und in den 7 Jahren von 2000 bis 2007 hat nicht nur der Dollar stark verloren, sondern auch US-Aktien haben stark underperformed. Ja, und seit 2007 hat jetzt der Dollar stark performt und US-Aktien haben extrem stark performt. Aber wiederum, weil eben die Verschuldung ausgebaut wird, weil die Anleger einfach nicht über den Punkt hinaus schauen, dass man nicht ewig die Verschuldung über die Wirtschaftsleistung hinaus ausdehnen kann. Mhm. Das fällt auch den klugen Amerikanern irgendwann auf die Füße. Und von daher, ja, war eine Fehlprognose. Stimmt. Mhm. Aber ich habe in meinem Leben schon öfter Fehlprognosen gemacht. Das ist halt so, wenn man von nichts anderem lebt, als von Prognose machen. Okay. Aber das meiste hat dann doch irgendwie funktioniert.
Ja, Prognosen sind schwer, ne? Vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.
Ja, langfristig sind ja gar nicht so schwer. Also wenn sich die statistischen Kennzahlen unserer Modelle anschauen, sind die ziemlich hoch. Und das langfristige Wirken von hoher Bewertung auf die Erträge ist einfach da. Das ist alte Kaufmannsweisheit. Wenn man billig einkauft, dann steckt da der Gewinn drin. Das gilt bei Aktien, das gilt auch bei jedem anderen Produkt. Also man daher hat das seit 35 Jahren funktioniert, so lange mache ich das und das wird wohl auch weiterhin funktionieren, weil die Investoren können einfach nicht auf mehrere Jahre nach vorne investieren. Die schauen auf die aktuellen Tendenzen. Was raufgeht, muss rein ins Depot, was runtergeht, muss raus.
Ja.
Auch die Profis sind so, da müssen sich die Kleinanleger gar nicht angesprochen fühlen. Die wollen alle das haben, was steigt. Mhm. Also, und davon hat Amerika jetzt jahrelang profitiert, indem sie auch die Wirtschaft gedopt haben. Aber irgendwann ist das Spiel zu Ende.
Ja, dieses Momentum-getriebene, auch bei den Profis hat man jetzt die letzten anderthalb Jahre eigentlich recht schön gesehen. Ne? Mhm. Wie die im Prinzip dem Markt hinterherrennen.
Ja.
Allesamt. Weil man irgendwie falsch lag, nonstop.
Genau, die Zahlen zeigen ja, Bank of America veröffentlicht ja die Cashquoten der Fondsmanager.
Ja, genau.
Die sind jetzt in den letzten Monaten auf 4% abgesackt, damit wieder ziemlich weit unten.
Ja.
Und auch hier kann man das.
Aber natürlich auch wieder am Ende einer recht langen Rallye.
Ja, klar, ne? So, und auch hier kann man eben analysieren, dass wenn die Cashquoten so niedrig sind, dann sind die Erträge in den nächsten 12 Monaten manchmal ein bisschen unter Null, meistens weit über Null. Ja. Wenn die Cashquoten über 5% liegen, was wir zuletzt im letzten Oktober hatten, dann sind die Erträge nur selten unter Null, nur ein bisschen, aber meistens deutlich drüber. Aber bei diesen Cashquoten von 4% haben wir auch oft 30-40% Kursverlust gesehen in den folgenden 12 Monaten. Von daher, wir haben das komfortable, risikoarme Terrain verlassen. Mhm. Der Optimismus ist wieder relativ groß.
Was sind denn jetzt im Moment noch attraktive Aktienmärkte, wenn die Amerikaner eher unattraktiv sind?
Also selbst Amerika ist ja nicht durchgängig unattraktiv. Also in Amerika genügt es ja schon, wenn man statt dem normalen ETF den Equal Weight ETF kauft, wo eben jede Firma ein 500stel, das ist ja S&P 500, des Indexes hat. Also sprich, die 7 Superaktien in Amerika haben dann eben 1,4%. Da macht das dann nichts, ob Nvidia jetzt zu teuer ist oder nicht. Und da gehen dann auch die ganzen Bewertungskennziffern, also Kursgewinnverhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis, gehen da deutlich runter. Dann kippt auch die Ertragserwartung in Amerika ins Positive. Das ist schon mal ein Weg, den man gehen kann. Bei Small Caps ist in Amerika ein bisschen schwieriger. Und zwar ist der Punkt der, von den Modellen her sind Small Caps in Amerika ausgesprochen attraktiv. Die Bewertung ist günstig und auch da ist ein enger Zusammenhang zwischen der aktuellen Bewertung und der künftigen Performance. Liegt also weit über der von Large Caps nur. Der Bankrate Analyst, ein sehr guter Analysedienst aus Kanada, die das seit über 70 Jahren machen und die auch nichts machen außer Research, die haben das mal herausgearbeitet. Nach vorne könnte das nicht funktionieren in den USA, weil viele Small Caps sind früher dann eben weiter gewachsen, dann irgendwo auch Large Caps geworden. Heute ist es so, dass viele Firmen, die ein besonderes Wachstumspotenzial sich im Besitz befinden von Venture Capital Fonds oder von Private Equity Fonds, und die sind dann nicht in der Small Cap Phase am Kapitalmarkt, sondern im Besitz von Private Equity, und wenn die dann in die Börse gehen, dann sind sie eben Large Caps. Ne? Ja. Aber dann sind die Gewinne schon gemacht worden. Und deswegen sagen die, dass ein großer Teil der Small Caps in Amerika einfach Small Caps bleiben werden, dass sie das Wachstumspotenzial nicht haben. Von daher könnte es sein, dass das da nicht funktioniert.
Plus, das wäre noch mein Einschub auch für das Thema Small Caps, dass die, also jetzt gerade in den USA, im Schnitt natürlich deutlich schlechter aussehen, als das zum Beispiel in früheren Aufschwungphasen der Fall war. Also gerade was so Verschuldungsquoten angeht und so.
Ja.
Profitabilität, also es sind ja viel weniger Unternehmen profitabel im Russell 2000 beispielsweise als noch vor 10 oder 15 Jahren.
Ja, das ist ein Punkt. Und ein zweiter Punkt ist noch der, dass die Small Caps, das ist auch in Europa so, auch in Deutschland beim MDAX etwa relativ zum DAX, die sind sehr viel zinsabhängiger als die Large Caps. Und auch das kann man leicht erklären, zum einen mit den Schulden, die Sie erwähnt haben, zum anderen mit der Tatsache, dass eben die 7 Superaktien in Amerika haben natürlich einen Vorteil, sie haben riesige Cashbestände, auch weil sie keine Steuern zahlen. Wenn ich keine Steuern zahlen müsste, hätte ich auch riesen Cashbestände, aber muss halt leider Steuern zahlen. So dass die natürlich von steigenden Zinsen sogar teilweise profitieren.
Ja.
Das war auch die Situation Ende der 70er Jahre, in der zweiten Ölkrise. Da haben die Firmen oft riesige Cashbestände gehabt, weil einfach bei zweistelligen Zinsen nimmt keiner Schulden auf. Und dann haben viele Firmen Gewinnsteigerungen gehabt wegen der Zinssteigerung. So, also Small Caps haben in Amerika auch hier wahrscheinlich etwas schwächere Bilanzen als die Large Caps. Sie sind einfach deutlich zinssensitiver.
Ja.
Das kann man sehen. Also wenn man die relative Performance von MDAX zum DAX anschaut, dann war die interessanterweise, eine genaue Erklärung habe ich noch nicht gefunden, aber bis 1998 war es so, dass bei steigenden Zinsen die MDAX-Werte stärker performt haben und umgekehrt. In der statistischen Analyse einer sehr hohen Signifikanz. Seit 1998, Lehman-Pleite war das herausragende Ereignis, aber die Erklärung habe ich noch nicht ganz. Aber seitdem, das sind ja auch schon immerhin fast 30 Jahre, sind die MDAX-Werte deutlich zinssensitiver. Und das erklärt auch sehr schön, warum in den letzten 2 Jahren bei den steigenden Zinsen der MDAX gefallen ist, und zwar deutlich. Der DAX hat weiter zugelegt. Also von daher könnte man eben sagen, dass wenn jetzt eine Zinssenkung anfängt und wir auch ein bisschen mehr konjunkturelle Probleme kriegen und so weiter, dass das den MDAX vielleicht beflügeln könnte. Also von daher, das Small-Cap-Thema kann interessant sein, aber wir sind analytisch noch nicht ganz durch. So eindeutig ist es nicht, dass man allein wegen der günstigeren Bewertung da jetzt voll drauf springen muss.
Ja, Und natürlich auch diese Hoffnung auf Zinswende. Das ist ja gerade in den USA, wird da die ganze Zeit drauf geschiebt. Ich weiß nicht, seit Monaten wird von nichts anderem gesprochen. Gerade was den Russell angeht, sobald denn die Zinsen sinken, muss es ja eigentlich mit dem Berg aufgehen. Aber wenn natürlich, keine Ahnung, 65% nicht profitabel ist, dann hilft einem zwei Zinsschritte auch nichts.
Richtig. Und ein zweiter Punkt, den man genau analysieren und zeigen kann, ist, dass die, egal ob Russell 2000 oder bei uns in Deutschland SDAX oder MDAX, die Small-Cap-Indizes sind deutlich konjunktursensitiver. Mhm. So, und wenn die Zinssenkung deswegen kommt, weil die Konjunktur wegbricht, dann sind diese Firmen möglicherweise mehr gefährdet. Und von daher ist auch das ein Punkt, der bei einer zu starken Übergewichtung von Small-Caps zu berücksichtigen ist. Also da muss man wahrscheinlich genau hingucken, ob das eben nicht konjunktursensitive Geschäftsmodelle sind und die Verschuldung sich in Ganzen hält. Und dann mag es tatsächlich im Small-Cap-Bereich eine Reihe von attraktiven Geschäftsmodellen sein. Also der Bereich, den wir nach wie vor sehr mögen, ist der Gesundheitssektor, mhm. Weil der wirft auch noch ein zweites Argument gegen diese KI-Blase ins Schlaglicht. Und zwar geht es hier darum, Gesundheitswerte ist ja bekannt, haben den großen Vorteil, dass sie eben als Kunden ältere Menschen haben, deren Anzahl weltweit überproportional wächst seit Jahrzehnten. Das wird auch weitere 40 Jahre so weitergehen, mindestens. Dazu kommt, dass eben vermehrt in Entwicklungsländern immer mehr, und zwar Millionen, viele Millionen pro Jahr Menschen erstmals Geld haben, um überhaupt einen Arzt oder eine Pille sich leisten zu können. Also Wachstumspotenzial ist in Hülle und Fülle da. Was wir jetzt aber erleben, ist, diese Firmen sind eben auch nicht konjunktursensitiv und sie werden von KI stark profitieren. Mhm. Wenn ich mir dann die Bewertung angucke, die ist da völlig durchschnittlich. Da passiert gar nichts und gerade in Amerika, also der weltweite Gesundheitsindex ist ja 70% amerikanische Firmen. Und die sind ja schnell in Erfahrung, schneller als europäische oder gerade auch deutsche Firmen in der Anwendung von Digitalisierung und eben auch Einsatz von KI. Da ist eine Menge Musik drin, was neue Wirkstoffe angeht, was eben die Verwaltung von Krankenhäusern angeht, von Krankenversicherungen. Und da sind enorme Produktivitätsgewinne hier und da schon erkennbar, mhm. weil man einfach bei der Forschung merkt, dass man mit weniger Wissenschaftlern mehr Output produziert. Ja. Die chemische Industrie berichtet hier und da auch schon davon, dass Wirkstoffe gefunden werden durch KI viel schneller als früher. So, und von daher wird der gleiche Fehler gemacht wie 99 auch. Man vergisst, dass das Internet nicht nur von Cisco und von Amazon genutzt wird, sondern irgendwann von allen, bis hin zur letzten kleinen Zahnarztpraxis und überall die Produktivität erhöht. Mhm. So, und von daher, der Punkt wird zum zweiten Mal vergessen. Ja. KI wird überall die Produktivität erhöhen und die Gewinne auch strukturell, die Kosten senken und so weiter. Und da stellt sich die Frage, warum dann eben nur KI-Aktien gekauft werden unter dem Argument. Das war damals beim Internet völlig falsch. Da sind nämlich sogar sehr viele Internetfirmen pleite gegangen, weil sie auch sehr viel investieren müssen. Das ist heute bei KI auch so. Ne? Wer diese Modelle anbieten will, der muss eben zig Milliarden in neue Rechenzentren, in viele KI-affinen Firmen, die solche Modelle dann bauen wollen. Die sprechen jetzt schon mit Stromversorgung in Amerika, dass die mal gefälligst mehr Kraftwerke bauen. Sie werden auch garantiert in den nächsten 10 Jahren den ganzen Strom abnehmen. Mhm. Der Stromverbrauch wird ja riesig sein. Ja. So, und ob sich das alles rechnet, weiß ich nicht. Aber für die Leute, die dann relativ billig dann ChatGPT und wie sie alle heißen, dann nutzen können und damit ihre Produktivität steigern. Also das ist an der Börse, glaube ich, auch ein Missverhältnis. Mhm. Das war 99 ganz genauso. Und von daher glaube ich schon, dass ein Verzicht oder eine deutliche Untergewichtung des Sektors einfach Sinn macht im Moment.
Und eben eher solche Sachen wie Gesundheit. Welche Länder findet ihr jetzt noch im Moment spannend? Was ist mit den Schwellenländern? Wenn wir mal ohne China, also die Meinung zu China war, glaube ich, eindeutig.
Ja, das heißt nicht unbedingt, dass man eine schlechte Meinung zu Aktien haben muss, weil selbst die chinesische Regierung scheint erkannt zu haben, dass sie da ein bisschen helfen sollte. Ja. Die haben ja schon kräftig eingegriffen bei diversen Geschäftsmodellen, bei den Technologiefirmen haben sie störend gewirkt. Bereiche wie den Bildungssektor haben sie praktisch völlig getötet. Die Immobilienentwickler sind auf dem Wege zur Pleite oder sind schon in die Pleite gerutscht. Aber die chinesische Regierung hat ja begonnen, hier und da ein bisschen Hilfsmaßnahmen auszulösen. Der Index hat ja jetzt auch ein bisschen sich nach oben entwickelt. Chinesische Firmen sind billig. Wenn China politisch sich wieder auf das Thema Wohlstand für die Bevölkerung konzentrieren sollte, anstatt Machtkonzentration bei der Kommunistischen Partei, hat China ein Riesenpotenzial. Das muss man einfach zugestehen. Nur ich sehe das momentan nicht. Aber bei der Bewertung muss man China nicht komplett außen vor lassen. Von den Entwicklungsländern ist es aber generell so, dass die Prognostizierbarkeit mit diesen Langfristmodellen, wie wir sie gebaut haben, relativ schlecht ist. Mhm. Einfach wenn da einem Erdogan einfällt, ich mache jetzt mal Inflation oder ein Putin sagt, ich mache jetzt mal einen Krieg oder Xi Jinping sagt, ich töte jetzt mal die großen Technologieplattformen oder beschädige sie zumindest. Ja. Naja, das kann so ein Modell nicht wissen. Und dann sind die Ergebnis auch, die Prognostizierbarkeit ist da schlecht. Das Land, das sich sehr gut prognostizieren lässt, ist Indien. Mhm. Da haben wir seit 30 Jahren auch industrieländerähnliche Stabilität in den Modellen. Der Prognosequalität, das ist der Ertragserwartung bei 6%, nicht besonders doll. Aber generell würde ich den Schwellenländersektor nicht ganz außen vor lassen, weil es einfach, ich sag mal, geopolitisch da auch eine Menge Verbesserungspotenzial gibt. Mhm. Und was aber in der Industrieländerwelt, die wir also generell übergewichten mögen, ist zum Beispiel Japan. Mhm. Mit diversen Vorteilen in Japan haben die Firmen jahrzehntelang gelernt, Deflation, bloß keine Schulden. Haben Cash angehäuft ohne Ende und jetzt sieht uns sogar die Regierung ein, dass man da vielleicht mal den Firmen so ein bisschen Anreiz geben sollte, wie wäre es, wenn man ein bisschen Aktien zurückkauft und ein bisschen mehr aktionärsfreundliche Politik macht. Ja. Die japanischen Firmen haben ansonsten auch schon Bewertungskennziffern, die sehr attraktiv sind. Japan hat immer noch extrem tiefe Zinsen. Der ist jetzt dieser Tage wieder unter 1% gefallen. Mhm. Also in Japan gilt ganz eindeutig, dass relativ zu Renten Aktien sehr, sehr attraktiv sind. Unsere Modelle sagen Ertragserwartung 6%. Nur, das ist genau wie Indien nicht sehr attraktiv. Nur, es gibt einen Riesenunterschied. Der japanische Aktienmarkt hat in den letzten 40 Jahren nicht performt. Das heißt, solche Modelle können eigentlich auch im Durchschnitt keine Zahlen weit oberhalb von Null kennen. Mhm. Das ist also 6% schon ein Ausdruck. Der Markt ist relativ billig und hat deswegen überdurchschnittliches Kurspotenzial. Nur, dass dieser Markt eine schwere Deflation jetzt überwunden hat. Also praktisch ein Genesender, der jetzt erstmals aus dem Krankenbett aussteigt. Ja. Könnte sein, dass Japan, wo auch die Währung extrem unterbewertet ist, zum Dollar um 50%, zum Euro um 40%, also krasse Fehlbewertung der Währung. Also japanische Aktien sehen ziemlich attraktiv aus und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Warren Buffett da in den letzten Jahren mehrfach zugeschlagen hat. Mhm. Das wäre so ein anderes Land, das nicht schlecht aussieht, ist die Schweiz, die ja operativ sogar höhere Gewinnsteigerungen in den letzten 25 Jahren hingelegt hat als die Amerikaner, die immer so hoch gejubelt werden nach dem Motto, hohe Bewertung ist gerechtfertigt, weil die haben ja die tollen Firmen mit den super Gewinnsteigerungen. In der Schweiz haben die Firmen noch mehr Gewinnsteigerungen hingelegt und zwar deutlich. Ja. Aber die Bewertung des Schweizer Aktienmarktes ist genauso normal geblieben in den letzten 25 Jahren wie eben an allen anderen Ländern außer USA. Das passt also nicht. Und wenn man mal den deutschen Aktienmarkt anschaut, dann ist es wirklich verblüffend, dass auch Deutschland neben Frankreich zu den Ländern gehört, wo die Gewinnsteigerungen fast so stark waren wie in den USA. Ja. Aber die Bewertung ist riesig, der Unterschied. Also von den großen Industrieländern, wenn man die aufmalt, dieser Grafik, dann sind Deutschland und Frankreich ganz unten, was die Bewertungsentwicklung angeht, seit 1999. USA ist ganz oben und Schweiz, UK, Japan sind alle so in der Mitte. Aber Mitte heißt eben nicht 90%, sondern 50% und Deutschland und Frankreich heißt eher 40% oder tiefer. Mhm. Und das, obwohl die operative Entwicklung der Firmen in Frankreich und Deutschland fast so gut ist wie in den USA. Also das passt alles hinten und vorne nicht. Von daher kann man das pauschal sagen, dass wir im Prinzip jedes Industrieland mögen. In Amerika sollte man eben darauf achten, dass man im Equal Weight ETF, dass sich den Techno-Krempel da nicht zu sehr einkauft. Ansonsten hat Amerika eine Fülle von guten Firmen. Wenn man scharf schießt und sich da ETFs kauft in Amerika im Gesundheitssektor und auch bei Basiskonsumwerten, dann glaube ich, hat man dann recht ordentliches Chancengefältnis. Also, obwohl diese beiden weltweiten Indizes zu weit über der Hälfte aus US-Aktien bestehen, sind der Ertragserwartung im Gesundheitssektor bei 9%, bei Basiskonsumgütern 8,5%. In beiden Fällen ist die Konjunktursensitivität sehr gering, also das Rezessionsrisiko ist da niedrig. Und von daher sind das so Bereiche, wo man eigentlich bei Aktien seine Schwerpunkte setzen sollte.
Was ist denn, das ist auch natürlich jetzt seit Monaten immer wieder das große Thema, was ist eigentlich mit Anleihen? Braucht Privatanleger Anleihen im Depot?
Das kommt darauf an, für welchen Zweck. Also wenn Geld da ist, weil man sich in 3 Jahren eine Hütte kaufen will, dann kommen die geplanten Kinderchen auf die Welt und so weiter, dann braucht man Anleihen. Ja. Und zwar auch kurze Laufzeiten, da würde ich jetzt nicht rumspielen. Mhm. Ja, und zwar eigentlich
als
auch
Cash-Ersatz, weiß ich
nicht. Ja, also auch nichts anderes, ne, weil da kann man 10% Aktien beimischen oder 20% oder mehr auf keinen Fall, weil wenn dann eben das alles in Aktien steckt und der Aktienmarkt hat gecrashed, dann fällt das Haus halt nur halb so groß aus.
Ja.
Und da muss man nicht nur die Zahl der Kinder halbieren, sondern das geht einfach dann nicht. Ja. Also von daher, der Fall ist klar. Also für das langfristig anzulegende Kapital sollte man auch nicht alles in Aktien stecken, aber doch den ganz überwiegenden Teil und dann eben noch einen kleineren Teil in Wohnimmobilien in Deutschland, die jetzt nach dem etwas über zweistelligen Wertrückgang doch wieder attraktiv geworden sind, aus vielerlei Gründen. Und Gold sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, als Beimischung von um die 10-12% des gesamten langfristig anzulegenden Vermögens. Einfach, weil eben dieses Misstrauen in die Bonität der Regierungen, das wird zunehmen. Und sehr viele Anleger weltweit, nicht nur die Chinesen, wird eben entdecken, dass man vielleicht besser Gold hat als zu viel Spareinlagen. Und viele Anleger werden Angst haben vor Aktien. Viele Deutsche werden die Angst wahrscheinlich nie ablegen. Die Chinesen haben große Zurückhaltung bei Aktien, weil einfach der Aktienmarkt in den letzten 30 Jahren nicht gestiegen ist, obwohl die Wirtschaft ja geboomt hat. Da werden auch mit leisen Zweifel laut, die wir schon immer geäußert haben. Also man sollte nicht Aktien kaufen, weil man auf ein hohes Wirtschaftswachstum hofft. Der Zusammenhang ist deutlich dünner, als man das so denkt.
Ja.
Die Chinesen erleben das gerade mit einem seit Jahrzehnten schwachen Aktienmarkt bei einer boomenden Wirtschaft. Und Wohnungen kaufen die Chinesen auch nicht mehr, aber das ist in Deutschland völlig anders. Wir haben nicht wie China 100 Millionen leerstehende Wohnungen, sondern wir haben im Gegenteil ein Defizit von 1 Million Wohnungen oder mehr.
Ja.
Und das wird zunehmen. Ja, also von daher Wohnungen auch attraktiv. Wegen der sehr geringen Neubautätigkeit, die Zahl, die Sie dieser Tage lesen konnten, war, dass gegenüber vor 2 Jahren der Auftragseingang um 46% weggebrochen ist.
Ja.
Die Knappheit wird also größer. Und die Kaufkraft wird größer, denn die Reallöhne steigen kräftig an. Also von daher, die Bereitschaft und die Fähigkeit, höhere Mieten zu zahlen, ist da. Oder sich eine schickere Wohnung zu nehmen, die aber nicht da ist. Also von daher müsste eigentlich in einem solchen Markt, wo große Knappheit herrscht, wo ja die Basiserträge auch hochgehen, also Vonovia berichtet ja über 4% Mietsteigerung über das gesamte Portfolio, bei Neuvermietung weit mehr. Das wird sich ja über Zeit auch in den Mietspiegel reinfressen. Also von daher würde ich mal stark vermuten, dass auch das sinnvoll ist. Also paar Wohnungen, bisschen Gold, aber mehr als die Hälfte in Aktien und Private Equity. Damit wird man in den nächsten 10 Jahren gut zurechtkommen. Nur auf eine Anlageklasse zu setzen, macht einfach keinen Sinn. Und zwar nicht, weil ich den Aktien nicht trauen würde.
Mhm.
Auf 30 Jahre werden die alles andere outperformen. Nur ist es einfach A, psychologisch beruhigend, wenn man eben nur 60% oder 70% Aktien hat. Und 2 andere Anlageformen wie Gold und Wohnimmobilien, wo man sagt, das ist wenigstens stabil. Und beim Gold vor allen Dingen kann man dann sagen, okay, wenn es gecrasht hat, wird Gold wahrscheinlich gestiegen sein. Das lehrt die Erfahrung. Dann kann ich eben Gold teuer verkaufen, dann billige Aktien einsammeln. Also diese Möglichkeit, eine Kriegskasse zu haben, um im Crash dann antizyklisch nachkaufen zu können, die ist sehr wertvoll. Das war auch bei der berühmten Yale-Stiftung, die ja vor Jahrzehnten schon berühmt wurde mit ihren starken Private Equity Investments, ein Grund, warum die immer ein paar Prozent in US-Treasuries hatten. Die haben gesagt, Rendite ist miserabel, aber eine Kriegskasse ist sehr hilfreich.
Ja.
Und von daher, das sollte der Privatanleger auch machen. Ein paar Anleihen haben wir, da immer noch mit dem Fokus auf inflationsgeschützte Staatsanleihen. In der Eurozone gibt es das ja auch, weil einfach die Inflationserwartung von 2-2,5% angesichts der Demografie, der Globalisierung, Energiewende, die ist unrealistisch. Die wird so nicht kommen. Und wenn die Inflationsraten eben höher ausfallen, als es erwartet wird, dann werden inflationsgeschützte Staatsanleihen auch eine Outperformance gegenüber normalen erzielen. Und da kommt dann auch relativ schnell ein positiver Ertrag für solche Anleihen heraus. Aber ansonsten ist auch Cash ein guter Risikosenker. Da muss man sich dann gar keine Gedanken machen. Und das ist vielleicht für die meisten sogar das Beste. Also 5-10% Cash, 10-12% Gold, dann eben vielleicht 20% Wohnimmobilien als Anlage. Das Eigenheim ist außen vor.
Ja.
Das spielt bei den Betrachtungen keine Rolle. Und wenn man eben ein Eigenheim hat, dann kann man auch diesen 20% Wohnimmobilien Teil weglassen. Weil wenn man das dann auch gedanklich zum Vermögen zählt, dann schwankt das Vermögen eh weniger.
Ja.
Und dann kann man im Rest auch mehr Aktien machen und daneben etwas mehr Gold. Und dann passt die Rechnung auch wieder.
Manne, das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich denke, wir haben heute einen ziemlich großen Ritt gemacht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr im Moment so aufgestellt seid. Ich weiß, es sind einige große Tech-Fans da draußen in unserer Zuschauerschaft, die all in Nvidia sind und sagen, kratzt mich alles nicht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.